Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Heute ist Mittwoch, der 24. Juli 2024 und mein Name ist Christian Drastil.
An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD.
Heute ist die 700. Folge der Wiener Börseparty. Daher habe ich mit dem Börsegeschichte Jingle CD voran begonnen. Danke an alle Zuhörerinnen und Hörer für die extreme Reichweite, die ihr mir verschafft habt. Das macht Spaß. In Folge 700 geht es um die CAST-Diskussion. Ich spreche mit ÖKP-Vorständin Angelika Sommer-Himmelsberger, die seit kurzem auch Präsidentin vom Aktienforum ist, und zitiere dann Florian Beckermann vom IVA. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market.
Hey, and me. Here's Market and Me. Podcasting for equity.
With Homie B.
Hey.
Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty folgen im Juli. Die werden präsentiert von Wienerberger und Raratz, weil Gulasch und die Börse einfach zusammengehören. Blicken wir zunächst auf den Markt. Der ist unverändert, jetzt um 12.36 Uhr und zwar 3.686 ATX-Punkte. In unserer 39 Titel umfassenden Private Investor Relations Group sind Palfinger vorne mit 1,02%, dann der Verbund mit 0,8% und die Immofinanz ebenfalls mit 0,8%. Und da gibt es ja spannende News dazu. Ja, und mit diesen kleinen Main-Event-News möchte ich auch gleich beginnen, denn die Immofinanz und die CPI Property Group aus Tschechien, die ja bekanntlich rund 75% hält, das sind 104 Millionen Aktien circa, die wollen näher zusammenrücken. Das hat man gestern noch verlautbart. Da geht es um mögliche Unternehmenszusammenführungen, eine grenzüberschreitende Verschmelzung oder andere Formen der Integration, Zusammenführung, Vermögenswerte, Funktionen, Unternehmenseinheiten. Also das kann meiner Meinung nach bis zu einer Fusion gehen. Und ja, an der Börse wird das eben heute sogar gutiert und es gibt ein weiteres Plus, denn die Aktie ist schon year-to-date unter den ganz großen Gewinnern. Was das Ganze für die Wiener Börse heißt, wird man sehen. Man will, und das steht auch in der Aussendung drin, einen Mehrwert für Aktionäre schaffen. Und ja, vielleicht gibt es ja die Gruppe dann an der Wiener Börse und man wird wieder ein ATX5-Kandidat. Mich würde das Ganze sehr freuen, wenn mal Verstärkung kommen würde. Zu Immofinanz noch eine Beteiligungsmeldung. Susquehanna International Securities hat mitgeteilt, den Anteil an Immofinanz von zuvor 5,73% auf 0,16% reduziert zu haben. Weitere Nachrichten, unter anderem der EY M&A Index Österreich. Da ist das M&A-Volumen aufgrund von rückläufigen Deals gesunken und es gab 124 Unternehmenskäufe im ersten Halbjahr 2024, wo irgendeine österreichische Beteiligung dabei war. Das waren um 8 weniger als im ersten Halbjahr 2023. Das Volumen selber ist von 4 Milliarden Euro auf 2,7 Milliarden Euro retour gegangen. Das sind dann doch immerhin 32,5%. Aber ohne Börse wäre das Ganze noch viel schlimmer, weil die Knab Bank, die von der BAWAG übernommen worden ist, dann Resco Products durch RHI Magnesita, der Anteil gekauft von 15% an Lenzing durch Susano und natürlich die ganze Geschichte rund um Immofinanz, ist immer, wo es um Portfolios in Tschechien geht und so weiter, spielen da rein. Und natürlich ist auch das Übernahmeangebot der Nova Ljubljanska Banka für die Addiko Bank reinzurechnen. Und der mehrheitliche Kauf der Schweizer Aluflexpack durch die Constantia Flexibles von der Montana Tech. So, Constantia Flexibles, Michael Theuner, wir kriegen viele Anfragen rein, warum man sich bei Warta nicht stärker aufregt. Ja, das ist natürlich überhaupt keine schöne Geschichte, aber wenn man sagt, okay, Michael Theuner hat da jetzt was nicht gut gemacht, dann muss man eben auch diese Aluflexpack gegengewichten. Da ist ein deutliches Plus heuer entstanden durch einen M&A-Deal und auch die Montana Aerospace ist im Plus. Und wenn man sich jetzt anschaut, dann ist da in Summe, wenn man alle drei Positionen, wir haben das ja im Data Depot gleichgewichtet drinnen, kaum ein Verlust entstanden. Und dazu passt auch nochmal Börsegeschichte. Also in der 700. Ausgabe habe ich darüber nicht berichten können, das ist nämlich schon 24 Jahre her. BWIN ist damals kurz nach dem Börsengang in den ATX gekommen und das war schon auch eine Michael Theuner Geschichte und das war eines der besten IPOs, das wir in Wien je gesehen haben und lustigerweise auch am 24.07.2000 ist die Stage 1 CC in Wien mit IPO vorstellig geworden. Am 24.07.2002 hat die Unica ihren zweitschwächsten Börsentag in der eigenen Geschichte gehabt, minus 14,47%. Und am 24.07.2009, also nach Lehman, hat Wienerberger die längste Serie unter dem MA 200 beendet. 679 Tage war die Wienerberger Aktie damals unter ihrem Moving Average 200. Weitere Nachrichten gibt es zu Caps Trafficom. Die brasilianische Stadt Ribeiro Preto implementiert ein intelligentes Verkehrssystem von Caps Trafficom. Verbund Venture, Capital Einheit Verbund X Ventures, investiert 1,56 Millionen Euro in die Reduxi GmbH und holt sich damit 11,05% der Firmenanteile. Die Reduxi ist die österreichische Holdinggesellschaft des slowenischen Startups Amibit und dort hat man sich auf Energiemanagementsysteme für Haushalte und kleine Unternehmen spezialisiert. Ja, und auch Biogene ist an der Wiener Börse notiert, das wissen die wenigsten, weil das Unternehmen börslich kaum präsent ist, aber man hält jetzt von Taurus Capital bereits zum zweiten Mal eine umsatzbasierte Unternehmensbeteiligung in siebenstelliger Höhe. Taurus ist deswegen spannend, weil da unter anderem Erste Asset Management und die Wiener Städtische beteiligt sind und auch der Firmensitz am Erste Campus ist. Ja, und dann habe ich noch ein Main Event, die Börse-People-Folge mit Angelika Sommer-Hemetberger, ÖKP-Vorständin und seit kurzem auch Präsidentin vom Aktienforum, ist heute live gegangen und da haben wir natürlich unter anderem auch über die aktuelle politische Situation gesprochen rund um Wertpapierthemen und wenn ich mit der Präsidentin des Aktienforums spreche, muss man natürlich darauf hinweisen, dass genau die Aktien zum Beispiel gegen Gold, Kunst oder Kryptoassets deutlich schlechter gestellt sind und das ist schon ein klarer Call to Action, dass man diesen Missstand auch irgendwann einmal bereinigt und ein Wunsch an das Aktienforum, aber ich spiele mal in das Gespräch kurz rein.
Was haben wir vor mit dem Aktienforum? Im Wesentlichen sind die Themenstellungen, ich sage jetzt einmal, leider über die letzten Jahre ziemlich ähnlich geblieben. Es geht darum, einen aktiven Kapitalmarkt, ich sage jetzt mal, zu fördern, zu versuchen, die Themenstellungen inhaltlich und transparent auch darzustellen. Das ist was mir ein ganz besonders großes Anliegen ist. Ich bin absolut der fixen Meinung, dass das Thema Kapitalmarkt kein ideologisches ist, sondern es ist ein Marktplatz, wo es darum geht, Eigenkapital oder Kapital für Unternehmen aufzubringen, die dementsprechend auch investieren in den Standort, Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen, also quasi auch Wachstum und Innovation zu finanzieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das Bedürfnis von Anlegern zu investieren, zum Beispiel auch nachhaltig zu investieren, also wie wir es zuerst schon besprochen haben, und einfach diese beiden Seiten zusammenzubringen. Und für mich ist der Kapitalmarkt was absolut nicht Ideologisches und ich möchte das Thema auch dementsprechend so aufgreifen und in diese Richtung auch aufbereiten. Und schauen wir mal, von wie viel Erfolg es gekrönt ist. Aber ich bin davon überzeugt, wir können nur Positives erreichen.
Definitiv. Ich sage immer, wir müssen als Kapitalmarkt einfach lauter werden. Ja, wir haben viel zu viele verstreute Stimmen, letztendlich auch zum Teil unterschiedliche Interessen innerhalb der Kapitalindustrie, der Bankenindustrie und so weiter. Wir werden jetzt Kapitalmarktstimme.at bringen. Ich habe Barbara Blacher zu Gast gehabt vom Momentum-Institut und es war für mich ein absolut bereicherndes Gespräch, weil man sagt, es sind immer mehr Unterschiede da, Ungleichgewichte in der Vermögensverteilung und ich glaube eben, dass der Kapitalmarkt ein Weg zur Lösung dieses Problems ist und es war ein tolles Gespräch auch. Ja, was können wir tun, dass wir mehr Österreicherinnen und Österreicher an den Kapitalmarkt bringen und ich sehe das durchaus auch ein bisschen mit Home Bias, also nicht nur ein ETF kaufen, wo kein österreichisches Unternehmen drinnen ist. Gibt es da bei euch auch so Überlegungen, weil die Mitglieder vom Aktienforum sind natürlich nicht die Tesla, sondern die Voestalpine.
Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, egal was man macht, wo man investiert, wie man sein Geld veranlagt, auch wenn es am Sparbuch ist, ist einfach zu wissen, was man tut. Mhm. Das heißt, für mich ist in dem Zusammenhang das Thema Financial Literacy ein ganz wichtiges. Und das hängt jetzt nicht bloß mit dem Investieren oder Sparen zusammen, sondern schlicht und ergreifend, es beginnt für mich viel früher, nämlich was tue ich mit Geld, im Sinne von, wie komme ich dazu, was kann ich mir leisten, was kann ich ausgeben, was kann ich sparen, was kann ich investieren. Also das beginnt für mich schon viel früher und ich muss gestehen, ich bin jetzt echt happy, dass, ich glaube, dieser Tage wurde auch veröffentlicht, es gibt neue Unterrichtsmaterialien auch für die Schulen.
Genau, und hat was gepostet.
Hat gepostet, ich glaube, das ist dieser Tage herausgekommen und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dieses Thema, das früher vielleicht viel mehr innerhalb der Familien auch weitergegeben wurde, auch jetzt einfach institutionell oder institutionalisiert über die Schulen, über andere Organisationen auch reinzubringen in die Bevölkerung. Weil meine Überzeugung ist, ich kann dann guten Gewissens irgendwo investieren oder mit meinem Geld was tun, wenn ich weiß, was ich tue. Wenn ich weiß, welches Risiko ich eingehe, welche Ertragschancen ich habe, was es bedeutet. Ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig. Und ja, Finanzbildung ist der beste Anlegerschutz. Also ist aus meiner Sicht ein absolutes Credo.
Absolut, ja. Und was die Finanzbildung für Schülerinnen und Schüler betrifft, bin ich absolut deiner Meinung. Christoph Boschan, ich könnte ihn auch umarmen dafür, hat zuletzt ein paar Mal aber dann auch gesagt, okay, irgendwann einmal braucht man auch Skin in the Game, nicht immer nur so sagen, wir machen Finanzbildung und schauen in Umfragen gut aus, reicht halt auch nicht, sondern man muss halt irgendwann auch zu investieren dann letztendlich beginnen. Das kann man natürlich nicht in der Schule ansetzen, es ist klar. Ich persönlich sehe eine Lost Generation, die Eltern der jetzigen Schüler, die wurden durch Aktienbashing 2008 FF von mehreren Regierungen einfach vertrieben. Was kann man für Erwachsene tun? Finanzbildung in Schulen ist ein Punkt. Mittlerweile lernen ja zum Teil 18-Jährige ihren Eltern schon, wie man ETF kauft.
Ich finde ja ganz positiv. Das nennt sich Reverse Mentoring, oder? Neu modern würde man Reverse Mentoring sagen. Ja. Ist aber auch eine tolle Geschichte. Und wenn man überlegt, ich meine, das funktioniert ja jetzt nicht bloß bei Veranlagungen vielleicht so, sondern auch im Wege der Digitalisierung. Und ich glaube, jeder von uns hat entweder schon einmal quasi die Erfahrung gemacht, ja, ein Jüngerer erklärt einem was. Oder,
schön.
Ja. Genau. Oder man erklärt seinen Eltern. Ich glaube, das ist einfach. So funktioniert es schlicht und ergreifend. Es geht um einen Austausch. Es geht auch darum, wirklich über die Themen zu sprechen, auch wirklich über Geld zu sprechen. Ich glaube, das ist einfach auch noch eine Scheu. Und vielleicht was, wo ich mich in letzter Zeit unheimlich drüber gefreut habe, ist, ich bin von einer Kollegin im Haus angesprochen worden, ob es irgendwie möglich wäre, so auf Low-Key auch so ein Thema Finanzbildung, nämlich genau für Mitarbeitende und Erwachsene zu machen.
Das wäre so wichtig.
Ich habe gesagt, du rennst ein offenes Scheunentor ein, du kannst jeden Support haben. Ich halte das für absolut wichtig. Und das Schöne ist, die Idee ist nicht von mir gewesen, sondern die ist schlicht und ergreifend von der Kollegin gekommen. Ja. Und das ist einfach so viel auch Eigeninitiative, die damit verbunden ist. Und ich glaube, wenn man da ein paar mehr Pflänzchen auch, ich sage jetzt mal, unterbringt und pflanzen kann, das kann wirklich was Schönes werden.
Ja, ich glaube, genau diese Lost Generation, die jetzt so 35- bis 45-Jährigen, die sind für den Kapitalmarkt leider verloren gegangen aus mehreren Gründen. Vom Aktienforum erwartet man natürlich als börsefreundlicher Mensch, der ich da bin, auch ein bisschen politische Agenda zu setzen. Jetzt sind wir knapp vor Wahlen. Momentan schwierig, oder? In der Sekunde jetzt.
Ich würde die Erfolgswahrscheinlichkeit für irgendwelche Umsetzungen, die von Themenstellungen, die auch jetzt im Regierungsprogramm eigentlich noch drinnen wären, muss ich gestehen, sehe ich jetzt nicht mehr relativ groß. Genau. Also ich glaube, tendenziell vernachlässigbar, nachdem man Ende September wählen. Mhm. Aber das war das, was ich zuerst gemeint habe. Die Themen am Kapitalmarkt sind eigentlich, um da zu fördern, sind in den letzten Jahren ziemlich gleich geblieben. Es geht um das Thema der Begünstigung von langfristigen Vermögensveranlagungen, einfach das wieder einzuführen. Das ist ja was durchaus, ich sage jetzt mal, auf einer OECD-Ebene, im OECD-Report, quasi, das sind auch Themenstellungen, wo es darum ginge, im Prinzip einerseits quasi für die Finanzierung der Unternehmen zu sorgen, Und andererseits aber natürlich auch den langfristigen Vermögensaufbau und die Vorsorge für Altersvorsorge, Pensionsvorsorge, auch da was zu tun. Das heißt, das Thema Behaltefrist, das ohnehin allgegenwärtig ist, ist natürlich ein ganz wichtiges, das damit reinspielt. Ja, weiteres Thema ist, das immer da ist und wo man das Gefühl hat, das Pendel schlägt gerade in ein Extrem aus, ist das Thema Regulierung. Regulierung ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes. Es geht dann um die Art und Weise, wie es umgesetzt wird. Da ist schon der Wunsch, Goldplating zu vermeiden oder überhaupt hintanzustellen und die Umsetzung auch möglichst pragmatisch und für die Wirtschaft auch darstellbar umzusetzen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das Thema Zugang zum Kapitalmarkt auch für KMUs, für Startups, für Kleinunternehmen, wo man sagt, okay, gut, da geht's um Innovation, da geht's auch um, da braucht man Equity, da braucht man Eigenkapital, da ist eine Kreditfinanzierung nicht unbedingt das Wesentliche. Also
vor allem, weil Fremdkapital wieder teurer geworden ist.
Genau, ist ja wieder teurer geworden und grundsätzlich, ich meine, ein gewisser Leverage ist okay, aber ich sage jetzt einmal, risikoreichere Investitionen bloß durch Fremdkapital zu finanzieren, ist vielleicht auf die Dauer nicht ganz nachhaltig im Sinne von resilient, ja. Um dann das gut darzustellen.
Na, wird man Intellectual Property nicht über Fremdkapital finanzieren können. Das ist ein typischer Börse-Case einfach. Genau. Diese Wachstumsthemen, wo wir als Standort und wo wir als Europa auch ein bisschen zurückgefallen sind. Ich muss deinen Vorgänger nochmal zitieren, den Robert Ottl. Wir sind der gleicher Meinung, was das jetzige Modell von dem Zukunftsvorsorgekonto da von Magnus ist. Der Robert hat gesagt, das ist ein Schatz, wortwörtlich im Podcast bei mir. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen die einjährige Behaltefrist zurück. Es gibt eh schon so die Steuereskalation und man kann nicht so weit in die Zukunft sehen, weil die Welt so schnell geworden ist. Das möchte ich jetzt mit dir gar nicht so stark ausrollen. Aber das ist ein Thema natürlich. Und das zweite Thema ist, wenn man jetzt natürlich hört, Gulasch kochen ist wichtiger als letztendlich Finanzbildung zu vermitteln, dann ist das auch ein Call to Action an eine neue Regierung, das vielleicht ein bisschen entspannter zu sehen. Ja. Aber lass ich mal so stehen.
Ich würde jetzt nicht widersprechen.
Das war aber ein herrlicher Sage. Ich habe jetzt einen Sponsor gefunden, kann ich jetzt schon outen, weil er zum Zeitpunkt des Sendens der Folge schon da ist. Also Haradatz wird das Gulasch zur Verfügung stellen quasi, dass wir uns wieder den Aktien widmen können. Oh ja. Weil warum denn nicht beides? Ich kann ja Gulasch kochen können und trotzdem Aktien mögen.
Absolut, also ich kann auch beides. Also insofern, man schafft es ja irgendwie dann doch. Und
vielleicht schaffe ich es dir, ein Rezept abzuringen irgendwann für die Jugend, dann hätten wir das Thema Gulasch erledigt.
Und ja, wenn man vielleicht machen wir mal ein gemeinsames Gulasch kochen und reden über Finanzbildung
ich
dabei.
Ich nehme dich beim Wort, nämlich für die Lost Generation irgendwie.
Ja. Ja. Ja, nein, und ich glaube, es gibt viele Themen und Vorsorgedepot, was ich mir wünschen würde in dem Zusammenhang, dass es eine Lösung ist, die nicht unheimlich kompliziert ist und in der Abwicklung einfach so komplex, dass es, ich sage jetzt mal, dann auch nicht mehr das bringt, was es vielleicht auslösen wollte. Also insofern aus meiner Sicht wäre es sicherlich eine Behaltefrist, die ganz klar ist, wo es eindeutig ist, die dann auch in der Abwicklung keine Schwierigkeiten macht, wäre sicherlich das Einfachste und aus meiner Sicht das zu Bevorzugende.
Wir haben ein Modell gehabt, das da recht gut funktioniert hat in der Vergangenheit und wir haben 2012 dann die Effekte gesehen. Die Leute haben den Kapitalmarkt verlassen und es ist uns die Lehman-Erholung, die an anderen Märkten funktioniert haben, gestohlen worden, weil die Leute einfach viel zu früh verkauft haben, um letztendlich dem Monster der Besteuerung auszukommen. Und mit der ökosozialen Steuerreform hat man gesehen, dass es bei Kryptos besser geht als bei Aktien oder bei Gold. Und das ist für mich auch eine Diskriminierung und da spreche ich jetzt das Aktienforum an, dass man da kämpft, um diese Diskriminierung gegen Kryptos oder Gold irgendwie zu verringern halt einfach.
Ja. Das ist definitiv einer der wichtigen Punkte. Ein zweiter ist, jetzt wenn du das von der Unternehmensseite her anschaust, du hast da gewisse steuerliche Benachteiligung von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital.
Riesig, ja.
Und das ist natürlich auch ein Punkt. Genau, das genau Käst und Köst. Also du hast genau dieses Thema auch, das ist auch mit ein Grund, wo ich sage, das muss man eigentlich auch anders darstellen. Vor allem, wenn dann der Ruf da ist, eigentlich die Unternehmen brauchen mehr mehr Eigenkapital, um auch resilienter zu sein, um eben auf die ganzen Krisen, die wir jetzt in den letzten Jahren, ich sage jetzt einmal, ganz gut verwunden haben. Aber es kommen sicher die nächsten und damit wird auch damit Eigenkapital und Risikokapital notwendig sein, um eben die Unternehmen und damit eben auch die Arbeitsplätze und den Standort und alle diese Themen sicherstellen zu können.
Ja, die Aufnahme wurde vor wenigen Tagen in der ÖKB gemacht. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, auch weitere Aufnahmen gemacht. In den nächsten Tagen kommen werden Wolfgang Raubrunner, CCBA, Kalina Scharowa-Müller von der CCBA, da gibt es einen kleinen Schwerpunkt dazu, und auch die Gudrun Meierschitz, die hat mir allerdings was geschickt, von der Agredia mit einer Standort-IT. Ja, und finally hat sich auch der Florian Beckermann vom IVA gemeldet zur Behaltefrist. Ich meine, die praktikable einjährige Behaltefrist nach dem alten Modell, wie er sagt, ist durch ein komplexes 10-jähriges Altersvorsorgekontomodell ersetzt worden. Das ist keine echte steuerliche Erleichterung, ganz zu schweigen von der Administration und deren Kosten. Es ging unter anderem in der ganzen Diskussion auch um den Umstand, dass man eine Verfassungsmehrheit für diese Entlastung durch Wegfall einer Steuer, einer bösen Steuer, braucht, und Rechtsgutachten wurden da geholt, unter anderem von der Sabine Kirchmeier, aber für die Arbeiterkammer, und damit war sowieso schon irgendwie ein Bias da. Anstatt sich um die Mehrheit zu bemühen, sucht man den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es wurde verhandelt und nicht einmal das hat funktioniert. Und dass eine Steuerentlastung generell eine Verfassungsmehrheit benötigt, ist eine besondere Absurdität, sagt Florian Beckermann, und ich schließe mich da voll inhaltlich an. Aber diese Variante war sowieso viel zu viel auf die Grünen hingebaut und nicht einmal das haben sie gewollt. Also ich hoffe weiterhin, dass das jetzt nicht kommt. Gekommen ist dafür Research, und zwar von Jefferies. Die bestätigen Kaufen für Do & Co. gehen mit dem Kursziel nach oben von der schönen Zahl 160 Euro auf die noch schönere Zahl 200 Euro. Also eine runde Zahl zum runden Geburtstag des Wiener Börse Party Podcasts, der heute eben die 700. Folge hat. Nochmal danke an alle Partnerinnen und Zuhörerinnen. Tschüss und Baba.